So, als ich mich so vorbereitete, dachte ich, oh Mann, was für eine krasse Geschichte. Und dann auch, na, ist auch schon irgendwie ziemlich weit weg. Also zum einen, so direkt vor der Alternative zu stehen, in Feueröfen geworfen zu werden, das ist jetzt nicht wahrscheinlich unsere momentane Erfahrung von den meisten von uns. Und dann geht die Geschichte ja weiter, dann kommt ja am Schluss diese krasse Rettung noch aus dem Feuer und solche krassen Rettungen, also wo wirklich nur ein Wunder passiert sein kann, das ist vielleicht auch nicht unsere alltägliche Erfahrung. Und dann habe ich ein bisschen weiter überlegt und dachte, na gut, vielleicht haben wir nur das Glück schlichtweg, dass wir momentan oder den Segen oder das Geschenk von Gott, dass wir momentan nicht in solch einer krassen Zeit leben. Denn das ist ja gar nicht so weit weg. Also wenn wir uns das hier anschauen, Nordkorea, zwei der Gründerväter dieser Dynastie, dies könnte von der Größe vielleicht ein Tick kleiner sein, als was Nebukadnezar da aufgebaut hat, aber so in etwa kommt das hin. Ja, und man sieht auch unten die Menschen und man sieht tatsächlich, die müssen sich dort beugen vor diesen göttergleich verehrten Führergestalten. Also letztlich trennen uns nur etliche 10.000 Kilometer von einer Situation, die ganz vergleichbar ist wie das, was Daniel dort erlebt hat. Die Leute waren dann vielleicht nicht in Feuerofen, aber wir wissen, die ganzen Lager, die es dort gibt, sind wahrscheinlich nicht wesentlich besser als das. Und auch wenn wir dann ein Stück zurückgehen in die Geschichte und hier ein Bild von Mao, auch mit den Massen, die ihm gefolgt sind und die er mobilisiert hat. Auch das ist letztlich nur durch Zeit von uns getrennt, dass wir segenswerterweise nicht zur Zeit der großen Kulturrevolution in diesem Land geboren wurden und dort leben mussten und vor der Wahl zwischen Leben und Tod gestanden sind. Oder noch ein Stück weiter zurück in die Geschichte, Lenin und Stalin. Auch das nicht weit weg und auch das etwas, was Weltgeschichte bis heute zu den immer noch existenten Machtblöcken prägt. Oder natürlich in unserer eigenen Geschichte, auch dort trennt uns nur letztlich die Gnade einer späteren Geburt von Zuständen und Herausforderungen, die dem, was Daniel erlebt hat, vollkommen ähnlich sind. Letztlich ist Daniel, auch wenn uns das momentan nicht in direkter Weise betreffen mag, aber letztlich ist es eine wiederkehrende Erinnerung. Zeiten, wo Formen von Kulten, von Ideologien, von Verehrung von Menschen aufgebaut werden, ist etwas, was in der Geschichte der Menschheit im Turnus wiederkehrt und wiederkehrt. Nicht immer weltgleich, nicht immer an den gleichen Staaten, aber vielleicht in der Zukunft auch mit einer größeren Chance, dass sich eine Ideologie oder auch eine Form einer totalitären Ideologie durchaus weltweit ausbreiten könnte. Und immer dann wird das, was dem, also nicht dem Daniel, was den drei Freunden letztlich dann gesagt wurde, dann sollt ihr niederfallen und anbeten, dann wird das die entscheidende Frage werden. Können und wollen wir oder sollen wir niederfallen oder ist ähnlich wie bei diesen drei Freunden Daniels dann der Zeitpunkt gekommen, Nein zu sagen? So, tut mir sehr leid, dass das hier so ein bisschen ungünstig ist. Ich stelle mich mal hier hin. Schadrach, Meschach und Abednego aber sprachen zum König Nebukadnezar: Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns aus dem glühenden Feuerofen retten und auch aus deiner Hand. Und wenn es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Also diese drei geben eine eindeutige Antwort. Sie sagen, das Definitive ist, wir werden dieses Bild nicht anbeten. So, was dieses Bild genau war, lässt sich nicht mehr feststellen, ob es einfach eine Gottheit dargestellt hat, die auch in dem Namen von Nebukadnezar drinsteckt, ja, ob es eine Statue von ihm selber war. Die drei weigern sich und sagen, nein, wir werden nicht anbeten und niederfallen. Und sie sagen, wir wissen, Gott kann zwei Dinge tun. Gott kann uns retten, selbst in einer Situation, die menschlich vollkommen unmöglich, vollkommen aussichtslos gegen alle Naturgesetze ist. Und sie wissen aber auch, Gott kann auch zulassen, dass wir sterben. Und trotzdem sagen sie, egal ob das passiert oder ob das passiert, wir werden dieses Bild nicht anbeten. Und ich habe gedacht, das ist schon mal was Entscheidendes. Sie geben letztlich ihre Existenz ganz in Gottes Hand. Das ist jetzt eine Situation, die ist vielleicht extrem krass. Ja, da gibt's wirklich nur Leben oder nur Tod. In vielen Situationen, die wir haben werden, wo wir gefordert sind oder herausgefordert sind, uns mit Werten unserer Zeit, mit sozusagen Götzen und Idolen unserer Zeit, mit Dingen, die in unserer Zeit angebetet werden, auseinanderzusetzen, die sind vielleicht nicht so krass in den sofortigen Folgen. Ja, da geht es nicht um den kurzfristigen, sofortigen Tod oder das Wunder Gottes und das Weiterleben. Aber es geht immer darum, dass ich letztlich sagen muss, Vater im Himmel, ich gebe mich ganz in diese Situation und ich überlasse es dir, was du aus dieser Situation machst. Und wenn wir quer durch die Kirchengeschichte schauen, dann sehen wir, dass die Christen in den Verfolgungen quer durch die Jahrhunderte beides erlebt haben. Ja, angefangen von der Apostelgeschichte mit wunderhaften Errettungen und das Gleiche auch quer durch die Kirchengeschichte und genauso mit Leuten, die getötet wurden. Und aufgrund ihres Nein oder ihrer Weigerung oder ihres anderen Leben eben sozusagen in den Feuerofen geworfen werden. Also Gott will und liebt uns ganz. Und auch wenn es uns herausfordert oder wenn das vielleicht dann das Krasseste ist, er will auch in den Ja-Nein-Situationen klare Entscheidungen von uns. Und die Frage, die dahinter steckt, ist, wen oder was bete ich an? Ich habe das nach einigem Nachdenken ganz auf diese Frage konzentriert. So, ich gehe mal wieder zu meiner Frau. Also, ich kann jetzt zu meiner Frau sagen, wohl wissend, dass Gott der erste Platz gebührt, ich bete dich an. Gut, also, nehmen wir an, wir sind frisch verliebt, ja, und so. Also, was bedeutet das dann? Das heißt, ich bin ihr ganz zugetan. Ja, ich bewundere sie, ich liebe sie, ich finde sie toll, sie ist das Größte für mich. Ich würde alles für sie tun, ich bin ganz auf sie orientiert. Sie sagt, sie merkt sich das. So, und im Grunde genommen ist das mit Gott nichts anderes. Wir sind geschaffen als Gegenüber Gottes, sozusagen das, was Mann und Frau widerspiegeln an Liebe, das ist nur ein Bild dessen, was Gott ist. Und wenn wir da sozusagen sagen, ich bete dich an, dann ist das wie ein Abbild der wahren Beziehung, der wahren Anbetung, das ganz auf Gott ausgerichtet sein, für ihn da sein, ihn sehen, von ihm begeistert sein, sich von ihm inspirieren lassen und ihm auch folgen in dem, was er uns aufs Herz legt. Also, wen bete ich an? Wem wende ich mich zu im Leben? Wovon lasse ich mich faszinieren? Das ist eine entscheidende Frage. Ist das Gott und das, was von ihm kommt, oder sind es eben alle anderen möglichen Dinge, die so einen Platz eingenommen haben? Und dazu muss man wenigstens kurz mal auf zwei Texte und damit eine große Linie der Schrift zurückschauen. Das erste Gebot letztlich schlägt da den entscheidenden Pfahl ein, was unsere Beziehung zu Gott angeht. Es sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei befreit hat. Ursprünglich natürlich an Israel gesprochen, der dich aus Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild machen von etwas im Himmel, auf der Erde oder im Wasser. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Also Gott sagt, ich bin der Einzige und Ausschließliche, dem unsere Liebe, unsere Anbetung, unsere Hinwendung gebühren soll und der es auch wert ist und der es auch nicht missbraucht oder der das irgendwie mit komischen Motiven oder aus Selbstsucht oder sonst was betreibt. Deswegen sagt er, das ist eigentlich die einzig mögliche Lebensrichtung für euch. Ja, ich bin der, der euch befreit. Und alles andere, was es neben mir gibt, sind Götzen, sind Mächte oder sind tote Gegenstände, die machen das Gegenteil. Sie bringen nicht Leben, sie bringen kurz- oder mittel- oder langfristig Tod. Und ein zweiter Text, jetzt von einer etwas anderen Perspektive her gesehen ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Da wird deutlich gemacht, in dieser Beziehung zu Gott, sozusagen in der Anbetung, egal ob das jetzt in so einem Rahmen mit Musik in dem Gottesdienst passiert oder ob das in unserem Leben passiert, da geht's zutiefst um Liebe, um unsere ganze Existenz. Ja, das Herz, was wir sind, das, was Gefühle ausmacht, unsere Seele, alles, was an Charakter, an Begabungen da ist. Kraft, alles, was an Kraft unserem Alter entsprechend bei uns da ist. Oder alles, was auch unser Verstand ist, von Gottes Wort gefüllt und geleitet uns von seinem Geist. Das ist das, wo die Liebe ganz drin sein darf. Ja, und wo Gott alles gestalten möchte. Und dann macht er deutlich, die Frage, wie wir ihn anbeten, wirkt sich auch immer auf die Frage, wie wir mit uns selber umgehen. Und auch auf die Frage, wie gehen wir mit den anderen um. Und so ist es auch mit der Anbetung. Ja, wenn ich Gott anbete, wird sich das auswirken auf mein Verhältnis zu Maxi. Ja, und meine Liebe zu Gott wird mich gestalten in dem, wie ich mit ihm umgehe und wie ich mit ihm lebe. Und wenn ich andere Dinge anbete, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, mich anbeten würde, weil ich so ein super toller Pastor bin, ja, dann würde das auch was machen mit meiner Beziehung zu ihm oder zu jedem von euch. Das, was wir anbeten, macht sowohl in der Beziehung zu Gott als auch in der Beziehung zu mir selber, als auch in der Beziehung zu den Menschen um uns etwas mit uns. Und je mehr wir Dinge anbeten, die nicht Gott sind, umso mehr verzerren oder zerstören diese Dinge, die wir anbeten, die Beziehung zu Gott, zu uns selber und zum Nächsten. So, wo werden wir herausgefordert? Dieses Bild hier habe ich mal genommen als sozusagen den Bereich von Politik, von Gesellschaft oder vielleicht auch von Wirtschaft, die damit verknüpft ist. So, wir sind momentan in der glücklichen Situation, dass wir noch nicht in einem totalitären System leben. Ja, es gibt die völlige Kontrolle durch entsprechende Erfassung, durch die Frage, wird's da mal einen Chip oder eine Nummer geben, die jeder dann statt dem Handy nur noch kurz beim Einkaufen hinhält. Wird das, was sich in der Umwelt entwickelt und wo vielleicht auch die Zwänge von außen immer stärker werden, Menschen einzuschränken und zu reglementieren, auch um der Umwelt zuliebe und zu sagen, das dürft ihr noch, das dürft ihr nicht mehr, diese Freiheit habt ihr noch, diese Freiheit habt ihr nicht mehr. Da können wir jetzt vielleicht Dinge erahnen oder wir können uns ausdenken, ja, das könnte so und so werden. Wenn wir die ganze momentane Debatte über Umwelt und wie gehen wir mit der Klimaerwärmung und CO2-Ausstoß und solchen Dingen um, dann ist das eine gute Debatte. Aber gleichzeitig sehen wir, dass diese Debatte auch mit sich bringt, dass immer mehr überlegt wird, sozusagen, das ist der Mainstream. Das darf man machen. Das ist schöpfungsgemäß und korrekt und das ist das, was nicht mehr korrekt ist, was nicht mehr erwünscht ist, was vielleicht sogar gesetzlich verboten ist. Und das, was manche Menschen denken und sagen, wenn die politische, wirtschaftliche und auch die Umweltsituation unserer Welt immer chaotischer wird, dass dann die Versuche, das in Bahnen zu lenken, zu reglementieren, alles zu beschreiben und zu sagen, so darfst du noch und so darfst du nicht mehr, dass das immer stärker werden könnte und eine neue Form von einer Diktatur oder einer großen Ideologie in einem ganz anderen Maßstab produzieren könnte. So, die Situation haben wir noch nicht. Und ob so werden wird, wissen wir auch nicht, denn wir wissen, es gab schon viele Prognosen, auch von Christen, wie die Endzeit kommt und wann sie kommt. Und man hat es mal bei New Age gesehen und man hat es dann beim nächsten gesehen. Es kam dann immer überraschend anders oder doch noch was Neues. Aber Gott sagt uns, es werden Zeiten kommen, da werden wir neu herausgefordert sein, wie gehen wir mit dem um, was von einem Staat, von der Gesellschaft oder vielleicht auch weltweit sozusagen an Vorgaben, die dann auch gegen das gehen, was wir glauben und was Gott sagt, gehen. So, jetzt haben wir eigentlich eine Phase, da können wir ausnutzen, dass wir diese Zeit noch nicht haben. Das ist vielleicht wie wenn einer klettert. Ja, der kann am Anfang noch die leichten Sachen üben und dann kann er später auch die steilen Sachen machen. Und so ähnlich ist es vielleicht auch mit der Zeit, die wir jetzt haben. Wir können jetzt beginnen über Gesellschaft, was wir sehen, was wir wahrnehmen, wie wir damit umgehen, reden, das in vielleicht Kreisen umsetzen, Wege finden, Lösungen finden, damit in den Zeiten, wo das krass wird, wir sozusagen schon Geübte sind in der Gemeinschaft, die auch unter Druck von außen leben kann. Das Zweite, ein schönes Bild, was ich bei der Predigtvorbereitung fand, sieht irgendwie so ein bisschen jugendstilmäßig aus. Da sitzt der Mammon und hat seinen Beutel in der Hand und ist aus Gold gemacht und die Frau kniet ihm zu Füßen und betet ihn an. Genauso könnte es natürlich ein Mann sein. Ein Männerbild dazu habe ich nicht gefunden. Also Geld, der Bereich des Geldes ist und bleibt und war es quer durch die Zeiten und wird es weiter sein. Eine der Fragen, wo sich die Frage stellt, was beten wir an? Bete ich die Sicherheit an, die mir zum Beispiel mein gut gefülltes Bankkonto gibt? Oder auch bete ich die Sicherheit an, die mir mein klamm gefülltes Portemonnaie gibt? Bete ich die Sicherheit an, die mir vielleicht eine gute Position in meinem Beruf ermöglicht? Oder das, was ich besitze? Oder auch das, was ich bin, einfach durch mein Geld. Ja, ich muss eben nicht zum Beispiel auf der Straße leben und das ertragen, wie mich Leute dann sehen würden. Ich kann in einem relativ normalen Anzug und einem erträglichen Auto fahren und kann schön unauffällig in der Sicherheit des Durchschnitts mitschwimmen. Aber Jesus macht ja hier bereits Alternativen deutlich. Der klassische Satz, ihr könnt eben nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, ihr könnt nicht das Geld und die Sicherheit des Besitzes anbeten und gleichzeitig Gott anbeten. Also der Umgang mit Geld, mit Besitz, mit den Sicherheiten ringsherum, mit der Position, die sich daraus ergibt, der Macht, der Ehre, die sich ergibt, das ist ein zweiter Punkt, wo wir immer wieder gefordert sein werden, was ist eigentlich meine Sicherheit? Liegt die bei Gott oder liegt die bei dem, was ich an Geld, an Besitz, an Möglichkeiten habe? Und ich glaube, wir sagen das sehr leicht, nein, natürlich bete ich Gott an und nicht das Geld. Aber ich persönlich muss sagen, wenn ich mal in mich schaue, und dann muss ich feststellen, also es gibt Dinge, die würden mir echt schwerfallen. Also ich sage jetzt mal, wir haben unser Haus da im Taunus, was wir jetzt so nach und nach umbauen. Ich habe da noch ein paar tausend Euro für Materialien liegen. Ja, wenn Gott jetzt kommen würde, räum dieses Konto leer. Ich brauche dieses Geld für was anderes. Dann würde ich meine Türen und Fenster und Bodenbelege aus dem Fenster flattern sehen. Und dann wäre die Frage konkret auf einmal, traust du mir zu, dass ich dich trotzdem mit allem Baumaterial versorge, was du brauchst? Oder hängt das an den paar tausend Euro, die du da drauf hast? Und das kann man beliebig weiterspielen, alle persönlichen Beispiele. Dann, das als Beispiel, wir können auch leben aus unserer Leistung und das, was wir so schaffen und machen und in möglichst guter, kurzer Zeit. Gestern auf K5 in Darmstadt sagte jemand, wir sind manchmal so beschäftigt, die Zeit auszunutzen, ja, die Zeit zu füllen und ähnlich wie es hier dieser Stift macht, abzuhaken, was wir geschafft haben, was wir geleistet haben, egal ob das jetzt beruflich ist, ob das gemeindliche To-Dos sind, ob das private To-Dos sind, dass wir die Gelegenheiten Gottes, das was man griechisch dann Kairos nennt, ja, da wo Gott was tut und handelt, dass wir die verpassen. Ja, Daniel ist eine Gelegenheit Gottes zum Beispiel, die Gott mir in den Weg stellt. Und ich bin so beschäftigt mit meinen Listen und meinem Abhaken und meinem Tun und ich schaff's und mach's, dass ich einfach an ihm vorbeiflitze und nicht sehe, dass Gott mir ihn zum Beispiel heute als seine Gelegenheit des Tages in die Welt gestellt hat. Und manchmal ist es so, auch wenn wir aus Familien kommen, die extrem leistungsgeprägt gewesen sind, ja, dass wir das einfach, obwohl wir Christen geworden sind, immer noch weiterleben. Oder auch umgekehrt, das Umgekehrte gibt's auch. Ja, wir sind vielleicht so geprägt, dass wir uns irgendwann dem verweigert haben. Und die Gelegenheiten gehen vorbei, weil unsere Haltung, die ist, nee, ich mach's nicht für meine Eltern. Ich lasse mich nicht so in die Mühle bringen. Ich verweigere mit dich. Und genauso gehe ich an ihm vorbei. Ja, weil ich mich der Leistung oder dem Tun der Dinge oder der Tat verweigere. Also das ist auch, denke ich, auch in unserer Kultur, auch in der deutschen Kultur, denke ich, ein ganz starkes Thema, dass die Frage ist, woraus lebe ich? Was bete ich letztlich an? Das, was ich schaffe und mache und tue und leiste als Pastor, als Mitarbeiter in der Firma oder sonst was oder das, was von Gott kommt. So, und das Letzte, zwei Menschen auf schönen Throne habe ich leider nicht gefunden, schönen Sesseln, schön drapiert. Das ist natürlich das Nächste, wir selbst. Ja, wir selbst sind natürlich auch immer die, die so verrückt es ist, auch uns selber anbeten können. Ja, wir können auch uns selber zum höchsten Maß der Dinge machen. Wir können das auch als Christen machen. Ja, wenn ihr die vielen Debatten unter Christen anschaut und die vielen Kämpfe, die es in den Jahrhunderten oder den zwei Jahrtausenden gegeben hat, dann ging es bei vielen nicht um wirklich Theologie oder Wort Gottes. Da ging es um Recht haben. Da ging es um, behalte ich sozusagen meine Position und meine Stellung, setze ich mich durch, bleibe ich der Leiter einer Gemeinde oder sonst was. Und nicht der andere, der ja vollkommen blöd und daneben und falsch und sonst was ist. Also in verschiedenster Weise können wir uns selber sozusagen auch anbeten und zum Maß der Dinge machen. Ja, ich kann meine Angst zum Maß der Dinge machen. Ich kann meine Bequemlichkeit zum Maß der Dinge machen. Ich kann meinen Stolz zum Maß der Dinge machen. Und daher vielleicht, ich entschuldige mich nicht. Ja. Ich bitte nicht um Vergebung, soll der andere doch zuerst kommen. War ja nicht meine Schuld, ist ja dem seine Schuld gewesen. Also auch uns selbst können wir mit vielfältigen inneren Haltungen zum Maß der Dinge machen, letztlich dann das, was wir anbeten und nicht fragen, Vater im Himmel, wie ist es denn von deiner Warte aus? So, die Zusammenfassung. Die Geschichte geht ja gut aus. Also, die drei sind im Feuerofen. Und der König sieht, da ist noch eine vierte Gestalt mit dabei im Feuerofen. Und manche sagen, das ist ein Engel gewesen. Manche sagen, das ist bereits Jesus selber gewesen. Also die erleben, dass sie gerettet werden. Und ihr Widerstand, ihr Nein, ich bete nicht an, von Gott belohnt wird durch eine gigantische Rettung. Und auch, dass dieser König dann das als Gebot in das Volk hineingibt. Und zwischen diesen kleinen Texten sozusagen bleibt die Spannung oder die Herausforderung oder auch das, wo ich euch bitte, in die Woche damit zu gehen. Denn ich kann euch zwar Beispiele machen, aber ich kann nicht, es sei denn der Geist Gottes gibt mir eine direkte Offenbarung, ich kann nicht wissen, was euer Punkt sozusagen der falschen Anbetung ist. Das ist nur etwas, was in der Regel euch Gott selber zeigen kann. Nur er kann euch sozusagen zeigen, wenn es dort unten ist, liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und all deinen Gedanken. Wo eben ein kleiner Götze in einem Bereich sitzt oder der schon eine relativ breite Nische einnimmt oder der sich munter über ein ganz breites Feld eures Lebens ausgebreitet hat. Das muss Gott euch selber zeigen. Und deswegen bitte ich euch, das, was ihr hier jetzt seht, das könnt ihr nachher zur Erinnerung mitnehmen oder auch digital bekommen. könnt euch das irgendwo hinpinnen, in Geldbeutel stecken oder sonst was und damit vor Gott kommen und einfach fragen, wie ist es denn, Vater, mit mir? Liebe ich dich von ganzem Herzen? Ja, oder wo sind Nischen, wo sind Götzen, wo sind andere Dinge, die mir so ungeheuer wichtig geworden sind, die ich sozusagen anbete? Zeig mir das bitte, offenbar es mir durch dein Wort, durch dein Geist, in dem Menschen mir was sagen. So, und Gott hat die Möglichkeit immer, uns frei zu machen von den Götzen. Oder uns, wenn wir eine Konsequenz erkennen und sagen, da muss ich ein Nein sagen oder da gehe ich nicht mit, zu retten aus einer Situation. Oder eben vielleicht auch das Durchleiden von einer Situation mit uns zu gehen. So, wen oder was betet ihr an? So, damit möge Gott in eure Woche reingehen und selber zu euch reden, wo Bereiche, Götzen, Kleines, Großes ist, wo ihr anderes liebt als ihn. So, ich lasse es jetzt mal stehen. Lad euch zu einer Zeit der Stille ein. Betet still. Dazu bewegt es schon mal in euren Herzen und euren Gedanken. Und nach der Zeit der Stille wird dann der Hendrik wieder übernehmen.
Uns daran erinnert, was Jesus für uns getan hat. Und wer ist dazu eingeladen? Jeder, der bekennen kann, dass Jesus Christus sein Herr ist. Und im Anschluss an die Einsetzung